Vielen Dank für die Begrüßung und danke, dass wir hier sein dürfen. Für uns ist eine besondere Freude. Der Tom hat vorhin gesagt, ist schon ein bisschen komisch. Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Genau. Genau so ist es. Aber es ist, die Freude ist größer wie das Komischsein. Also, genau. Aber vielleicht, wenn wir uns vielleicht komisch benehmen, hat es damit auch zu tun. Ja. Jetzt haben wir heute den Vortrag, er heißt Christsein und der Umgang mit Krisen. Ja, nochmal ein bisschen anders wie Konflikte, Umgang mit Krisen. Und ich dachte vorhin in der Messe, ich kann es auch lassen, weil alles, was wichtig ist, wurde in der Messe gesagt. Ja.
Ja. Guten Appetit.
Ja. Ja, und das ist echt spannend. Oder auch die Lieder, wo wir heute schon gesungen haben, bei mir ploppten dann jedes Mal Verbindungen zu diesem Vortrag auf und dachte ich, ja, ich hoffe, ich langweile euch nicht, weil ihr wisst, was ich euch erzähle, wisst ihr vielleicht alles schon. Es ist ein Potpourri von ein bisschen Psychologie, Glaube, meine Gedanken, ein bisschen auch philosophiert habe ich dann auch noch ein bisschen zwischendrin. Also ich hoffe, ihr findet den roten Faden in allem und es, es ist irgendwie hilfreich. Ich freue mich, dass wir zu zweit hier sind. Auch darum geht's. Wir werden ein bisschen Zeugnis geben von uns. Genau. Aber alles so im Fluss. Also, Christsein und der Umgang mit Krisen. Als Ulrika mich zu diesem Thema anfragte, war mein allererster Gedanke, Christsein schützt vor Krisen nicht. Das ist mir sofort aufgeploppt. Und das ist mir auch wirklich sehr wichtig und darum möchte ich es unbedingt auch gleich benennen. Tatsächlich, manchmal in so einer christlichen Blase hört man das auch ein bisschen anders. Ja? Also da gibt es auch Verletzungen, die manchmal so unter uns Christen da geschehen. Ich kenne verschiedene Geschichten, unter anderem von einer Frau aus unserer Gemeinde, die hat schon immer wieder irgendwelche Krankheiten, die ist jetzt schon über 80 Jahre alt und die hat mir einfach schon viel von sich erzählt. Sie war mal in einem Hauskreis, dort lasen sie die Bibel zusammen, sie haben viel miteinander gebetet und sie hatte immer wieder verschiedene Krankheiten. Und diese Gemeinschaft damals drückte sich dann so ihr gegenüber aus, du betest nicht richtig, du glaubst nicht richtig, du hast nicht die richtige Verbindung zu Gott, sonst wärst du nicht so krank. Ja. Das kann uns in allen Konfessionen geschehen, ja, das kann uns in katholischen Kreisen passieren, das kann uns in Landeskirche, evangelische Landeskirche oder in der Freikirche überall entgegenkommen. Sie erzählte mir jedenfalls, wie sehr sie das verletzte. Ja. Und diese Art Geschichte, ja, ich glaube, es hängt vom Gottesbild ab, ja, wenn wir, je nachdem, was wir da denn äußern. So wie wir halt das Wort Gottes verstehen. Ich halte es auf jeden Fall persönlich für sehr ungünstig, wenn wir denken, wir müssten nur richtig glauben, dann passiert uns nichts, ja. Es erzeugt auch Leistungsdruck und es ist, finde ich, auch jetzt sehr biblisch. Ja. Ja, wenn wir von Krisen in unserem Leben sprechen, habe ich überlegt, was gehört denn da alles rein? Ja? Also ich habe mal eine ganze Palette, vielleicht könnt ihr es noch ergänzen. Wenn wir über Trennung in irgendeiner Form nachdenken, kann uns das in die Krise führen, überhaupt Verlust, ja, von Sachen, aber auch von Personen. Krankheiten können uns in krisenhafte Situationen befördern. Beziehungsprobleme, berufliche Herausforderungen, Mobbing in Schule oder Arbeitsplatz, finanzielle Schwierigkeiten sind manchmal krisenhaft. Wenn wir größer denken, vielleicht politische Krisen, Krieg und Hungersnot, Christenverfolgung, wirtschaftliche Krisen, Naturkatastrophen. Das ist eine ganze Bandbreite. Also das Feld, wo wir hier jetzt gerade aufmachen, ist ganz breit und für jeden persönlich bedeutet es was anderes, wenn wir von Krisen sprechen. Glaubenskrise könnte es vielleicht auch noch sein. Das kann auch passieren. Ja, eine Definition mag ich sehr. Krise kann da entstehen, wo es anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich hätte es mir eigentlich anders gewünscht. Ja. Ich habe es anders erwartet und anders erhofft. Bernd und ich hatten 2018, 2019 eine wirklich sehr große Ehekrise. Einige von euch wissen darüber ja auch. Bernd hatte eine andere Erwartung an mich und an unsere Ehe. Er lehnte sich gegen so manches bei uns auf und er war dadurch in einer Krise. Ich kam spätestens dann in die Krise, denn aufgrund des neuen Handels von Bernd, ja, in seinem gegen mich und gegen uns Sein, das hatte ich wiederum nicht erwartet und ich habe es mir auch anders gewünscht. Ich war deswegen dann auch in der Krise. Und gemeinsam waren wir in unserer Ehekrise angekommen. Beide hatten andere Erwartungen. Beide erlebten die Ehekrise definitiv aus einem anderen Blickwinkel und mit unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen. Ich werde heute jetzt in diesem Vortrag mehr von meinem Blickwinkel sprechen. Ja, wenn ihr von Bernd noch mehr erfahren möchtet, dann sprecht ihn einfach an. Ja. wir haben erst versucht, das beides reinzubringen, aber das sprengt den Rahmen. Und ich spreche heute und dann war es klar, dass es mein Blickwinkel jetzt einfach heute ist. Ja, auch wenn Menschen Krankheiten erleben, dann stellen Sie sich das eigentlich anders vor. Auch hier passt es ganz gut, ja. Sie haben eine andere Erwartung an die eigene Gesundheit. Oder bei Naturkatastrophen, ja, wir hätten auch hier eine andere Art Erwartung als das, was da gerade passiert. Und da wir es uns anders vorstellen, dadurch können wir in die Krise kommen. Und so für mich wiederholt sich das in allen Bereichen eigentlich. In der Heiligen Schrift steht ja leider überhaupt nie drin, dass wir durch unseren Glauben vor Krisen verschont werden. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Das ist eigentlich schade, gell? Das wäre ja toll. Was wir aber in der Bibel lesen, das ist, wie Jesus zu den Menschen sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Ja. Und meistens ist das mit einem Wunder Gottes verbunden, mit einem Wunder, welches Jesus dann an diesem Menschen tut. Und zwar aufgrund des Glaubens von dem Mensch an Gottes Größe und an Gottes Güte. Auch hier ein kleiner Exkurs von meinen Gedanken beim Schreiben. Immer wieder kommen bei mir auch solche Gedanken auf, warum handelt Jesus denn heute nicht so konkret? Ja, also wir sprechen ja schon von Wunder, die wir erleben. Aber wenn ich zum Beispiel an unsere Lara denke mit ihrer Einschränkung, na, dann kann ich schon zu solchen Gedanken kommen. Lara, glaubt an dich, Jesus. Und sie kommt auch zu dir und sagt, Herr, bitte nimm mir meine Behinderung weg. Und ich glaube auch, dass sie sagen würde, ich glaube, du kannst es. Aber trotzdem passiert es nicht. Vielleicht noch nicht, ja, wir wissen es ja nicht. Ich denke, auch als Jesus als ganzer Mensch unter uns lebte, auch da wurden tatsächlich nicht alle Menschen geheilt. Er heilte viele, aber er heilte nach meinem Verständnis nicht alle. Nicht alle kamen vielleicht dran. Das ist mein Gedankengang dazu. Ja, wir lesen in der Bibel die Zusammenfassung. Wir lesen über die Taten vom Herrn. Wir lesen nicht von dem, was er nicht tat. Und das sind Fragen, die uns vielleicht auch alle bewegen. Und ja, es werden nicht alle Fragen beantwortet. Noch nicht. Und vielleicht auch Gott sei Dank, denn wenn ich alles wüsste oder einer von euch alles verstehen würde, dann wäre Gott vielleicht auch gar nicht so erstaunlich und so groß, wie er in Wahrheit ist. Also wenn er ganz in meinen Kopf reinpassen würde, das wäre vielleicht gar nicht so toll. Also was wir aber in der Bibel auf jeden Fall auch immer wieder lesen, das ist, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, in Bedrängnis kommen. Ja? Man könnte vielleicht dann auch sagen, dass sie in die Krise kommen. Paulus zum Beispiel wurde immer wieder ins Gefängnis gesteckt. Er wurde immer wieder angeklagt oder vor anderen und von anderen gedemütigt. Und wenn wir diese Stelle nachlesen, dann finden wir ganz oft ein Bekenntnis und den Lobpreis zu Jesus als Antwort der Bedrängten in der Not. Ich möchte euch das so vorlesen, Paulus und Silas im Gefängnis aus der Apostelgeschichte 16, 23 bis 26. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswerfer gaben sie Befehl, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Paulus und Silas priesen Gottes Güte an einem sehr finsteren Ort, wo niemand Gottes Güte sonst noch sehen konnte oder auch niemand Gottes Güte erwartet hat. Sie lobten einfach Gott für seine Größe und Güte und sie wussten da nicht, dass der Herr im Begriff war, die Gefängnistüren zu sprengen. Sie stellten sich auf Gottes Güte, egal was kommt, egal was ist, Gott ist gut. Sie lobten nicht ein Wunder herbei, sondern sie lobten den Wundertäter. Sie versuchten nicht den Durchbruch, die Veränderung herbeizusingen, sondern sie lobten den, der den Durchbruch schenken könnte. Diese wunderbare Bibelinterpretation, uns hat sehr angesprochen, haben wir beide brandneu im Gebetshaus Augsburg auch gelernt. Und es passt wunderbar zu dem heutigen Thema und dann wurde es gleich eingebaut. Wir waren bei Sarah Georg, bei einer Gebetshausmissionarin an einem Seminartag in Augsburg und da wiederhole ich, ich werde sie öfters noch erwähnen. Wir dürfen uns also fragen, glaube ich daran, dass Gott gut ist, alle Zeit? Also, alle Zeit ist Gott gut. Glaube ich daran, dass Gott mich trägt? Glaube ich daran, auch wenn ich alles verliere? Wir sind ja heute im Raum der Teresa von Avila. Das hat mich sehr gefreut, weil ich sie jetzt auch zitiere. Die heilige Teresa von Avila betet: Nichts soll dich verwirren, nichts dich erschrecken. Alles geht vorbei. Gott allein bleibt derselbe. Die Geduld erreicht alles. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt. Glaube ich, dass Gott allein genügt? Glaube ich, dass wenn ich alles verliere, dass mir nichts fehlt, weil Gott allein genügt? Glaube ich das? Glaube ich das, dass ich trotz aller Widrigkeiten in seinem Frieden sein kann? Jesus sagt zu uns in Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Unser Herz soll sich nicht beunruhigen und nicht verzagen. Also in unserer Ehekrise spürte ich, dass Bernd sich von unserer gemeinsamen Ehe irgendwie innerlich verabschiedet hat. Oder auf dem Weg war. Ich hatte das Gefühl, dass er sich trennen möchte. Und da soll ich mich nicht beunruhigen. Ja, ich soll nicht verzagen. Ich war definitiv beunruhigt. Aber tatsächlich war ich nicht verzagt. Sarah Georg stellte uns im Gebetshaus eine Frage, die hier ganz gut passt. Wofür lebst du? Lebst du zu Gottes Ehre oder zu deiner Ehre? Also lebe ich, damit Gott in allem verehrt wird, oder lebe ich, damit ich durch mein Leben geehrt werde? Lebe ich für ihn, für Gott, oder lebe ich für mich? Dazu fiel mir eine Inschrift auf einem Wegekreuz bei uns ein. Ihr kennt es sicher. gibt es, glaube ich, auch ein Lied im Gotteslob. Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Ich habe gegoogelt und diese Bibelbezug auch gefunden nach Römer 14,8. Da steht, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Und dieser Vers, dieser Gedanke, der führt uns in die Ewigkeit. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wir glauben daran, dass wir nach unserem irdischen Leben weiterleben. Was kann uns passieren? Eigentlich nichts. Da fällt mir dann immer dieser Film von Das Leben des Brian ein. Ich glaube, da kommt das, was passiert auf Englisch, ich weiß gar nicht mehr. Und er sagt dann am Schluss, nothing. Ja, vielleicht kennt es jemand. Egal was kommt, egal was, wie es ausgeht, wir werden weiterleben bei Jesus Christus in der Ewigkeit. Jesus, ich bin dein im Leben und im Tod, denn du allein genügst. Gott allein genügt, denn Gott bleibt immer der Gleiche. Gott bleibt der Gleiche im Leben, im Guten, im Schwierigen und im Tod. Gott ist beständig und er fragt nach unserer Beständigkeit. Gott fragt uns immer wieder neu, liebst du mich? Liebst du mich dennoch, trotz aller Umstände? So wie er Petrus fragte, liebst du mich? So fragt er auch uns immer wieder. Liebst du mich auch jetzt? Und darin liegt eine ganz, ganz große Chance. Stellen wir uns in der Bedrängnis auf unseren Glauben, dann bereiten wir den Boden für Großes. Der heilige Augustinus sagt, lass uns gleich mitlesen, weil es ist ein bisschen schwierig zu lesen. Der heilige Augustinus sagt, der dich ohne dich erschaffen hat, will dich nicht ohne dich erlösen. Also, Gott hat dich ohne dich erschaffen, aber er will dich nicht ohne dich erlösen. Nicht ohne dein Ja, nicht ohne deinen Willen. Allein über dieses Zitat vom heiligen Augustinus kann man, glaube ich, stundenlang nachdenken. Gott will keine Marionetten, er will eine echte Beziehung zu uns persönlich. Er will, dass wir ihm vertrauen, er will, dass wir Ja sagen. So wie Jesus in Gethsemane Ja sagte und das Vertrauen in den Vater ausgesprochen hat. In Matthäus 26,39. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, geh dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist tiefes Vertrauen in Gottes Plan und es ist auch eine aktive Übergabe des eigenen Lebens in Gottes Hand. Ein aktives Loslassen meiner eigenen Erwartungen, ein Akzeptieren des Planes Gottes. Aber auch ein Akzeptieren, ein daran Glauben, dass Gott es gut meint mit mir. Ein darauf Vertrauen, dass egal was kommt, es in ihm gut wird und er es gut mit mir meint. Unsere eigenen Erwartungen loszulassen, dazu sind wir, so verstehe ich das, aktiv aufgefordert. So verstehe ich auch dieses Zitat vom heiligen Augustinus. Der dich ohne dich erschaffen hat, will dich nicht ohne dich erlösen. Es braucht unser aktives Zutun. Und es braucht vielleicht dieses Loslassen von unseren eigenen persönlichen Erwartungen. Tatsächlich liegt viel daran, wie wir etwas sehen, wie wir darüber denken. Ein Beispiel. Für den einen ist der Tod der 80-jährigen Mutter der Lauf des Lebens. Er ist traurig, ja. Und er möchte ihr auch unbedingt eine würdevolle Beerdigung schenken und wird bestimmt noch ganz viel an sie denken, ihrer Gedenken und so weiter. Er ist aber deswegen in keiner Krise, er lebt sein Leben weiter. Und da ist der Mann den der Tod der 80-jährigen Mutter total aus der Bahn wirft. Die Trauer nimmt großen Raum ein, ein Alltagsleben ist erstmal irgendwie gar nicht mehr möglich. Der Gedanke an Beerdigung und all diese Formalitäten überfordern ihn total und er kommt nicht ins Tun und befindet sich eher wie in einer Starre. Ja, wir kennen beide Möglichkeiten und sicherlich kennen wir es, dass wir mal so und mal so denken. Ja. Und manchmal wird man so damit umgehen und manchmal so. Manchmal wundern wir uns auch über andere Menschen. Ja, beim einen denken wir, mein Gott, ist der kalt, keine Gefühle, so oberflächlich, kann man ja gar nicht sein. Und bei jemand anders denken wir, total übertrieben. Also es wäre jetzt auch mal wieder gut, ja. Da können wir dann auch nicht so mitgehen mit der Gefühlslage und mit dem Gedanken der Menschen. In unserer Ehekrise, da musste ich auch meine eigenen persönlichen Erwartungen loslassen. Ich wünschte mir, dass wir das wieder hinbekommen. Dass wir zusammenbleiben, dass wir gemeinsam zu einer Beratung gehen, dass wir gemeinsam darüber reden, dass wir auch einiges anders machen, dass wir trotzdem gemeinsam in die gleiche Richtung gehen werden. Es war aber erstmal alles ganz, ganz anders. Ich ließ meine Erwartungen sicherlich auch nicht ganz los. Ich glaube, wir brauchen da auch nicht zu viel von uns zu verlangen. Wenn ich alles losgelassen hätte, dann wäre ich vielleicht auch selber am Aufgeben gewesen oder ich wäre selber gegangen, ja, anstatt zu bleiben. Aber ich ließ den Ausgang von allem etwas los. Ich stellte mich auf das Vertrauen auf Gott und glaubte daran, dass egal was kommt, egal wie es ausgeht, dass Gott mit mir sein wird und dass es mit ihm und in ihm trotzdem ein gutes Leben sein kann. Auch wenn ich allein sein sollte. Es muss dann nicht mein persönliches Ende sein. Und da kommen wir jetzt so zu psychologischen Worten, die wir auch alle kennen. In jeder Krise steckt eine Chance. Ein bisschen abgedroschen, ja. In jeder Krise steckt eine Chance. Um meine eigenen Erwartungen loszulassen, ist das aber trotz allem eine ganz gute Frage. Ist es wirklich eine totale Katastrophe oder ist es vielleicht auch eine Chance? Ich sah in unserer Katastrophe eine Chance. Die Chance, wenn nicht jetzt, wann dann könnte sich endlich unser gemeinsames Eheleben besser anfühlen als all die Jahre, die uns ja davor in diese schlimme Krise geführt haben. Kommt ja nicht alles nur so plopp und jetzt ist es da, sondern davor passiert ja auch schon oftmals was. Jetzt ist die Chance da, jetzt könnte es sich wenden. Eine weitere gute Frage ist auch eine psychologische Frage, zu was fordert mich denn das Ganze jetzt heraus? Was wäre denn jetzt sinnvoll zu tun? Und dieser Aspekt, diese Frage lässt uns weitermachen und eben nicht verzagen, wie Jesus uns das ja auch zuspricht. Wenn ich das denke, dann verzage ich nicht, sondern dann werde ich aktiv, dann komme ich ins Tun. Ich verzagte auch nicht, weil ich mich auf Gottes Wort stellen konnte und ich auch überlegte, was ist denn jetzt sinnvoll zu tun. Eine Voraussetzung, um loszulassen, um nicht zu verzagen, ist auch aus psychologischer Sicht unabhängig zu sein. Auch ein Baustein, ein Puzzleteil von diesem nicht zu verzagen. Ich meine damit niemals unabhängig von Gott zu sein, ja, sondern wenn, dann geht es hier darum, um unabhängig von irdischen Gütern zu sein. Also unabhängig von Geld, unabhängig von Haus, von Auto, vom Status, von der Karriere. Aber auch unabhängig zu sein von seinem Partner, seiner Partnerin, unabhängig zu sein von den eigenen Kindern oder auch von den eigenen Eltern. Ja. Was ist hiermit gemeint, ja? Es geht um eine innere Haltung. Wenn ich weiß, ich könnte auch alleine, ohne dieses Ding, ohne diese Sache oder ohne diese Person, dann geht Loslassen leichter, als wenn ich davon abhängig bin. Unabhängig zu sein bedeutet aber nicht, du bist mir total egal. Es geht nicht um so eine Haltung, also ich lebe auch super ohne dich. Ja. Geh doch. Ja, das wäre dann die Antwort darauf. Es heißt auch nicht, es ist mir egal, was meine Kinder machen, wie die sich entwickeln, wo sie mal hinziehen, ist mir alles wurscht. Um das geht es natürlich nicht. Auch nicht bei materiellen Sachen wie, oh, ich brauche kein Geld, ich brauche kein Haus, ich brauche kein Auto, kein Status. Und ich glaube, da wären wir auch nicht ganz ehrlich, wenn wir das sagen. Weil also ich persönlich habe schon gewisses Standard ganz gern. Ja. Manchmal vielleicht auch ein bisschen Luxus. Ja. Ich glaube, da sind wir alle nicht ganz frei. Und ich mag auch gerne, wenn meine Kinder, jetzt gerade wir haben ja einen frisch geborenen Enkel, wenn wir doch recht nahe beieinander wohnen, wenn ich das ein bisschen miterleben darf, wie jetzt, was die für einen Weg machen, wie das Kind aufwächst. Ja, das mag ich schon ganz gern. Und in Bezug zu meinem Bernd und unserer Krise, da war mir eins ganz klar. Ich möchte unbedingt mit dir zusammenbleiben. Mit dir ist das Leben viel schöner und unser Leben wird auch viel schöner sein. Es ist viel schöner, mit ihm zusammenzuleben, anstatt alleine zu leben. Viel schöner. Aber ja, wenn es nicht anders geht, dann geht es auch ohne ihn. Dann wird mein Leben weitergehen in Gott und in seiner Fülle und in seinem, was er für mich geplant hat. Das war ein schwieriger Moment für uns beide, das hier mit einzubauen. Auch, aber ihr seht ja, wir sind ja hier. Aber um was es da geht, das ist Unabhängigkeit im guten Sinn. Ja. Ich habe meine Kinder gerne bei mir, aber wenn es nicht anders geht, wenn sie sich entschließen, irgendwo anders hinzuziehen oder wenn das Leben das so bringt, ja, dann geht es auch gut ohne. Nee. Heutzutage sind wir ja mit der modernen Technik eh nie ganz abgeschnitten, ja. Oder wenn ich das Haus verliere, ja, es wäre schön, weiter da drin zu wohnen. Es wäre wunderbar. Das wäre mein größter Wunsch. Nichts, schätze, also außer meinem Mann. Aber ihr wisst, wie ich meine, wie sehr schätze ich mein Haus. Aber wenn es so wäre, dann ist es möglich, dass ich auch in einer anderen Umgebung weiterlebe. Vielleicht auch ganz klein, kann auch sein. Auch dann wird mein Leben gut weitergehen können. Und wir haben als Christen immer diesen Zusatz, den haben andere nicht, wenn ich Ihnen da vielleicht in der Beratung sowas erzähle. Wir haben immer, ich kann gut weiterleben, weil Jesus mit mir ist. Im Herrn können wir weiterleben und zwar gut weiterleben. Vielleicht sogar besser, wer weiß. Weiß man manchmal auch nicht, gell? Es geht also nicht darum, unabhängig zu sein und nicht zu lieben, ja, keine gute Beziehung zu haben, so mit Ellbogen und Egoismus unterwegs zu sein, um das geht es gar nicht. Im Gegenteil, es geht darum, unbedingt gute Beziehungen miteinander zu haben, den Kontakt zueinander zu halten, sich miteinander zu beschäftigen, um einander zu ringen, auch wenn es um Dinge und Sachen geht oder Status und Karriere. Aber eben nicht abhängig davon zu sein. Und ja, ein Ende oder ein Verlust oder was auch immer in unser Leben tritt, das ist ganz oft mit Schmerzen und Trauer verbunden. Aber ohne Schmerzen, ohne diese Trauer und diesen Neubeginn, diesen Verlust erstmal, kann der Neubeginn ganz oft ja nicht entstehen. Und kann gar nichts Neues entstehen, Neues wachsen. Im Johannes 12, 24, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Von allem Irdischen unabhängig sein, aber von Gott dürfen wir abhängig sein, von ihm sollen wir abhängig sein. Wenn alles wegbricht, er bleibt. Auf ihn dürfen wir immer bauen, von ihm dürfen wir immer abhängig sein. Er bleibt und er ist da. Jesus ist da, er sagt uns in Matthäus 28, 20, und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also, du bist nicht allein, wir sind nicht allein, ich bin nicht allein. Außerdem wird Jesus zu uns sagen, ich kann dich mehr als alle anderen verstehen. Ich weiß, was du durchmachst. Wir haben einen Gott, der weiß, wovon wir sprechen, wenn wir es ihm sagen. Er hat es selbst erlebt. Und wenn wir durch eine Krise gehen, dann ist Jesus da und er sagt, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Er nimmt uns in der Krise in den Arm und er schaut uns in die Augen. Und tatsächlich passiert es ja oft sogar nur in der Krise. Das nur ist bestimmt ein bisschen übertrieben. Aber haben wir nicht gerade in der Krise oftmals Gott im Besonderen erlebt? Ganz nahe und ganz persönlich? Für mich eine ganz wichtige und berührende Bibelstelle war Tobit 7, 17. Hab Vertrauen, mein Kind. Nach so viel Leid schenke dir der Herr des Himmels und der Erde endlich Freude. Hab nur Vertrauen, meine Tochter. Das war für mich so ein Geschenk, dass da steht, meine Tochter. Ja, ihr wisst, in der Schrift steht ja das ein bisschen männerlastig, ja. Ich fühlte mich so sehr persönlich von Gott gesehen. Da steht, meine Tochter. Ich fühlte mich Gott ganz, ganz nahe. Es war ein Geschenk und diese Bibelstelle schlug ich tatsächlich zu unabhängigen Zeiten dreimal auf, ja. Während dem Gebet, das war einfach für mich sehr tief und eine persönliche Erfahrung, die wir alle auch kennen, dass wir solche Erfahrungen machen. Und wir kennen das alle, da wo es richtig eng wird, da wenden wir uns Gott mit voller Aufmerksamkeit auch nochmal mehr zu. Da in der Krise, da wird der Boden für diese tiefe Gottesbegegnung auch oft bereitet. Ja, manchmal kann man vielleicht in der Krise leichter auf die Knie gehen, ja. In der Krise ist der Moment da, wo wir leichter vielleicht loslassen, wo wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, wie in unserem Alltag, ja, auf Jesus. Jetzt geht es irgendwie um alles, jetzt geht es um unseren Glauben und jetzt, was mache ich jetzt? Und unser Bekenntnis, dass wir an Gott glauben, dass wir daran glauben, dass er gut ist alle Zeit, auch jetzt, dass er es gut mit mir meint, dieses Bekenntnis ist nicht an meine Gefühle gekoppelt und nicht an meine aktuelle Stimmung. Gott ist ja immer gut, ja, und er ist immer würdig und er verdient immer unser Lob. Er ändert sich nicht. In 1. Samuel 2, 2 lesen wir, keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Keiner ist ein Fels wie unser Gott. Das ist aus Hannas Loblied über die Größe Gottes und dass er Wunder tut und dass er sie sieht. Der Dank über die Geburt ihres Sohnes Samuel. Gott bleibt derselbe, Gott bleibt sich und dir treu. Gott bleibt die Liebe, Gott bleibt gut immer. Allein zu wissen, dass er würdig und heilig ist, sollte uns immer wieder als Grund reichen, ihn zu loben und ihm zu vertrauen. Auch wenn es uns nicht danach ist. Und ich glaube, wir dürfen zum Herrn sagen, ja, ich glaube, Herr, du bist würdig und du bist treu und ich vertraue dir, auch wenn ich es mir gerade nicht vorstellen kann, wie das irgendwie zu lösen wäre. Wir dürfen die Zweifel äußern. Und damit tun wir aktiv teilnehmen. Ja. Wir sagen ja, Gott will uns erlösen, aber er will es nicht ohne unseren Willen tun. Er will es nicht ohne unser Ja tun. Er will unser Ja zu seinem Wirken und unser Ja, ich vertraue dir. Wenn wir uns selbst nicht mehr so wichtig nehmen, dann kann Gott wirken. Und das ist tatsächlich auch eine Kampfstrategie. Eine göttliche Kampfstrategie, keine menschliche. Ich glaube, die Welt würde sowas auch eher belächeln. Bei dem Wort Kampfstrategie, ich habe das mitgebracht, muss ich immer an diesen Film denken. War Room, vielleicht kennt ihn jemand schon von euch. Und wenn nicht, ich finde ihn sehr empfehlenswert. in diesem Film wird auch mit einer göttlichen Kampfstrategie tatsächlich um eine Ehe gekämpft. Ja? Und zwar auf den Knien im Gebet, sich auf Gottes Verheißungen stellend und im Glauben alles zu erwarten. Vielleicht noch ein paar Gedanken von mir persönlich über Gott. Ihr sortiert selber aus, was euch da gefällt und was nicht. Gell? Wir Christen haben ja es schon echt gut. Wir haben ja einen Gott, der Unglaubliches kann, der uns versteht und der unser Bestes möchte. Er hat einen größeren und immer guten Plan vor Augen. Er macht Unmögliches möglich, wenn er es für richtig hält, wenn es sozusagen göttlichen Sinn macht. Das Einzige, was wir dazu beitragen dürfen, ist daran zu glauben, ein Gottvertrauen zu äußern. Und bei der Vorbereitung zu diesem Tag heute bin ich über die Anomalie des Wassers gestoßen. kennt das jemand? Hat das schon mal jemand gehört, die Anomalie des Wassers? Ich hatte es vorher noch nicht gehört und fand es sensationell. Also es geht um dieses Phänomen von unserem Wasser. Wasser hat ganz interessante Eigenschaften. Also in der Regel ist es so, dass wenn ein Körper sich erwärmt, dann dehnt sich der Körper aus. Das macht Wasser grundsätzlich auch, aber nur oberhalb von 4 Grad Celsius. Unterhalb von 4 Grad Celsius dehnt er sich aus, wenn es kälter wird. Das ist die Anomalie des Wassers. Ich sehe gerade die Augen von der Ulrika. Mir geht es ähnlich. Ich kann und will es euch physikalisch jetzt gar nicht erklären. Das könnt ihr alle mal googeln. Ich habe dazu auch eine Internetadresse. Könnt ihr gerne, schicke ich weiter. Aber dieses Phänomen sorgt dafür, dass Fische im Wasser im Winter überleben können. Ja, das ist die Grundlage, dass das Wasser 4 Grad Celsius beibehält. Warum genau, lest ihr selber nach. Ja. Aber es wird damit erreicht, dass es eine gleichbleibende Temperatur im Gewässer gibt und nur oben sich das Eis bildet. Wenn der Tümpel natürlich nur ganz dünn ist, ja, ganz schmal, dann wird das Eis sich ausbreiten. Aber sobald es ein bisschen ein tieferes Gewässer ist, bleibt es unten bei diesen 4 Grad Celsius. Der See behält diese 4 Grad, weil bei 4 Grad können die Fische überleben. Das ist der Plan Gottes. Er hat einen Plan. Und dieses interessante Phänomen, wo die Physiker nicht wirklich eine Erklärung dafür haben. Ja, also es ist ein Phänomen, die Physiker können sich das auch nicht wirklich erklären. Die Physik kann diese Andersartigkeit des Wassers gegenüber vergleichbaren Stoffen feststellen, aber sie können es nicht wirklich erklären. Ich sehe da drin Gottes größeren Plan, darum bringe ich das hier mit rein, weil es mich persönlich berührt hat. Er hat einen größeren Plan als das, was wir sehen können. Eben einen Plan, der nicht in unsere Köpfe wieder reinpasst. Ja? Gott erschuf für uns das Wasser, was für uns Menschen überlebenswichtig ist. Wir selbst bestehen aus über 60% Wasser. Tiere, die im Wasser leben, für die ist Wasser ja noch wichtiger wie für uns. Ja? Wasser hat eine besondere Aufgabe auf der Welt und hat dementsprechend auch eine besondere Art und Weise, wie es sich verändert. So wie es eben gebraucht wird in dem großen Ganzen, wie es Gottes Plan ist, im göttlichen Sinn. Es ist so, dass es sich Menschen nicht erklären können, die Fachleute selbst darüber staunen und es als Anomalie bezeichnen. Wir befinden uns mit unserem persönlichen Leben, wir befinden uns mit allem, was gerade passiert, immer in einer großen Weltgeschichte. Wir befinden uns mit der Weltgeschichte immer in Gottes Plan. Die Welt entwickelt sich weiter und wird auch immer besser. Wir sind im Fluss Gottes, auch wenn wir das manchmal nicht sehen und wenn wir auch manchmal daran zweifeln können. Wenn wir die Weltgeschichte anschauen, dann können wir schon erkennen, mit mehr Abstand, dass wir auch Gottes Plan schon folgen. Insgesamt verstehen wir uns auf der Erde immer mehr als Menschen der Erde wie nur von einer Nation. Insgesamt sehen wir immer mehr den Nächsten anstatt nur mich selbst. In Deutschland, Europa, ja, da gibt es viel Egoismus und Gottesferne, ja. Aber wenn wir von weiter oben schauen, von weiter weg schauen, da gibt es schon Zugeständnisse unter den Menschen, die sich entwickelt haben in diesem großen Plan Gottes. Also, auch in unserem Land werden viel mehr Randgruppen integriert, Ausländer werden mehr integriert, Behinderungen werden mehr integriert. Und wenn wir das sehen, mehr als zum Beispiel vor 50 Jahren, mehr als vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren, wenn wir ans Mittelalter denken, da war eine ganz andere Zeit. Es wird viel mehr aufeinander geachtet, sich gegenseitig geachtet, als in früheren Zeiten. Es wird viel mehr Gleichwertigkeit gelebt. Es geht irgendwie mehr als nur um mein Leben in Gottes Plan. Und wer weiß schon, für was etwas gut ist. Im Vaterunser beten wir das, ja, dein Wille geschehe. Und ja, warum beten wir das? Weil sein Wille großartig ist. Wir wissen es eben meistens noch nicht so genau. Es wird sich erst noch zeigen. Aber vertrauen wir auf das Großartige, was Gott bereits vorbereitet hat. Ich möchte euch eine Geschichte von einem Bauern und seinem Sohn vorlesen. Da war ein alter chinesischer Bauer. Der hatte ein Stück Land, ein Pferd und einen Sohn. Das Land brachte ihm wenig Ernte, aber er konnte mit der Hilfe des Pferdes und seines Sohnes davon leben. Eines Tages lief das Pferd weg. Die Nachbarn kamen und bemitleideten ihn. Der Bauer schaute nachdenklich an die Decke und sagte: Wer weiß, ob das gut oder schlecht ist. Eines Tages kam das Pferd zurück mit einer ganzen Herde wilder Pferde im Anhang. Die Nachbarn kamen und gratulierten dem Bauern. Der Bauer schaute nachdenklich an die Decke und sagte: Wer weiß, ob das gut ist oder schlecht. Eines Tages war der Sohn dabei, eines der wilden Pferde zuzureiten. Das Pferd warf ihn ab, er brach sich ein Bein und er konnte den Acker nicht mehr bearbeiten. Die Nachbarn kamen und bemitleideten den alten Bauern. Dieser schaute nachdenklich an die Decke. Wer weiß, ob das gut ist oder schlecht. Eines Tages, kurz darauf, mussten alle junge Männer in den Krieg ziehen. Nur der Sohn nicht, der mit seinem gebrochenen Bein da niederlag. Ja, das ist eine chinesische Weisheit. Wir wissen nicht im Fluss des Lebens, ob sich etwas als gut herausstellt oder nicht. Wir wissen aber auch nicht, ob was schlecht sich, ob sich wirklich als schlecht herausstellt oder nicht. Wir alle haben im Leben bereits verschiedene schlimme Sachen erlebt. Ich hoffe, neben genauso vielen oder vielleicht noch viel, viel mehr schönen und positiven Sachen. Ja, es geht gar nicht ohne. Aber wären wir die Menschen, die wir heute sind, wenn wir nicht auch diese schmerzlichen Sachen erlebt hätten? Wenn wir wirklich nur Schönes erlebt hätten, nur Dinge, die wir ohne Herausforderung, ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, wenn wir da einfach so durchgegangen wären, wären wir denn das, was wir heute sind, das, was ich jetzt mitbringe? Vermutlich wären wir, ein bisschen krass ausgedrückt, sogar im höchsten Maße lebensunfähig. Dann wären wir wahrscheinlich ziemlich verwöhnt. Ja, wir könnten gar keine Hürde irgendwie adäquat bewältigen. Wir wüssten gar nicht, wie wir damit umgehen. Wir würden eher dann jedes Mal rufen: Mami. Ja. Jesus darf man übrigens immer rufen. Ja, und mit diesem Verwöhntsein in unserem jetzigen gesellschaftlichen Bild sind zum Beispiel viele Kinder in dieser Gefahr, verwöhnt zu werden. Verwöhnt aufzuwachsen, in Watte gepackt zu werden. Ja, denen wird alles abgenommen. Nicht alle, aber manche sind da wirklich in der Gefahr. Jeder Stein wird aus dem Weg geräumt. Und da entwickelt sich tatsächlich auch eine große Not. Wir denken ja, wir machen das ja voller Liebe für die Kinder, aber es ist eine große Not. Diese Kinder werden im Erwachsenenleben unter Umständen gar nicht so gut zurechtkommen. An den Schwierigkeiten in unserem Leben wachsen wir. Daran entwickeln wir uns, und zwar viel, viel mehr, als wenn alles wunderbar und glatt läuft. Alfred Adler ist der Begründer der Individualpsychologie. Er sagt, das Schönste, was eine Fee einem Kind in die Wiege legen kann, sind Schwierigkeiten, die es überwinden muss. Bang, das ist ja auch. Ja. Und Gott weiß um unsere Schwierigkeiten. Er hat sie ja selber auch erlebt. Und dann gibt es da ja noch für uns Christen einen realen Feind, den irgendwie nur wir kennen und nur wir anerkennen auch, ja. Und der Feind, der möchte auf gar keinen Fall, dass Gott noch mehr Ehre und Anerkennung bekommt, ja. Der Widersacher ist, ihn ärgert, wenn Gott mehr Ehre bekommt. In Epheser 6,12 lesen wir, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Und gegen den Widersacher, gegen die Mächte und Gewalten, da dürfen wir mit der göttlichen Kampfstrategie dagegen halten. Ich möchte euch jetzt auch noch mal eine Bibelstelle, ich muss mal auf die Uhr gucken, geht gerade noch, eine Bibelstelle mit euch teilen, auch aus dem Gebetshaus, die hat uns die Sarah Georg vorgestellt. Das ist die 2. Chronik 20. Hier lesen wir von der göttlichen Kampfstrategie. Also der Herr sagt uns schon, wie wir es machen müssen. Sarah hat es ein klein wenig ausgeschmückt, sodass es sich ein bisschen besser lesen lässt. Aber ich habe nachgeguckt, es ist schon sehr nah am Original. Also ich zitiere ganz viel jetzt von ihr, von Sarah Georg. Verschwitzt und außer Atem erreichte ein junger Mann mit einer Hiobsbotschaft den Palast. Er fiel vor dem König nieder. Panik war in seiner Stimme. Mein Herr und König, ein riesiges Heer zieht von Edom jenseits des Meeres gegen uns voran. Sie sind inzwischen schon in der Nähe von En-Gedi. Es dauert nicht mehr lange und sie stehen vor der Stadt und wir werden alle vernichtet sein. Der König erstarrte und Angst erfüllte ihn. In seiner Not flehte er Gott um Hilfe und er rief ganz Juda zum Fasten auf. Das ganze Volk pilgerte innerhalb kürzester Zeit nach Jerusalem und gemeinsam baten sie um Gottes Hilfe. Versammelt im Vorhof des Tempels trat der König vor das Volk und betete: Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist der Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke, niemand kann gegen dich bestehen. Unsere Vorfahren haben dir einen Tempel gebaut und du hast versprochen, unser Volk vor Krieg und Pest zu bewahren. Du wirst uns retten, denn du wohnst in deinem Tempel. Herr, wir selbst können nichts ausrichten gegen das riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Plötzlich begann ein Levit aus der Sippe Asaphs zu prophezeien. Hört, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen, aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch beistehe und euch rette. Da warf sich der König und mit ihm das ganze Volk zu Boden und sie beteten den Herrn an. Die Leviten standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie konnten. Es herrschte eine freudige Stimmung, eine Siegesstimmung. Also, vor dem Sieg. Früh am Morgen marschierte der König und seine Truppe los, dem feindlichen Heer entgegen. Der König ermutigte seine Männer, noch einmal dem prophetischen Wort des Leviten Glauben zu schenken und Gott voll und ganz zu vertrauen. Er beriet sich mit den Versammelten und fällte eine außergewöhnliche Entscheidung. Also, wir können uns das nur mal vorstellen, ja, ein riesiges Heer zieht auf und der König betet kurz. Du bist doch der König aller Könige und jetzt halte dich bitte an dein Versprechen. Und dann kommt dann noch so ein Levit und der sagt, fürchtet euch nicht. Und dann kippt die Stimmung und plötzlich ist da eine Siegesstimmung. Schon eine verrückte Geschichte und die Frage, wo sich da so aufgeworfen hat, was ist denn das für ein Glauben, wo die mitbringen, dass da so die Stimmung gekippt ist. Ja, und jetzt sind sie also losgezogen und der König trifft folgende Entscheidung. Er sagt, lasst uns die Sänger an die Spitze des Heeres stellen. Lobpreisteam, ha? Sie sollen dem Herrn ein Lied singen. Unsichere Blicke huschten über die Gesichter der Soldaten. Und die Sänger waren für einen kurzen Moment außer sich. Der König ermutigte sie nochmals, vertraut unserem Herrn. Ich weiß ja nicht, ja, wir haben schon reingefühlt, wie sich's anfühlt, ja. Und dann zogen sie los. Die Sänger stimmten ihr Loblied an, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Zur gleichen Zeit spielte sich hinter dem Gebirge weit weg von der singenden Truppe ein wahres Gemetzel ab. Die feindlichen Truppen und die Bewohner des Gebirges Seir gerieten aneinander und brachten sich gegenseitig um. Als die lobpreisende Heerschar zur Stelle kam, von wo aus man die Wüste überblicken konnte, suchten sie das große Heer der Feinde. Aber was entdeckten sie da? Überall lagen Leichen am Boden. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Altes Testament ist manchmal ein bisschen schwierig zu akzeptieren, ja.
Totgesungen.
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und wir lesen hier gleichzeitig auch von einer unglaublichen Kampfstrategie. Der König ordnete an, zu loben und zu danken. Er ordnete an, die Lobpreiser an die Front zu stellen und nicht auf die Umstände, sondern auf Gottes Verheißungen zu schauen. Lobpreis vor dem Sieg. Wenn du dich mitten im Kampf entscheidest, Gott zu preisen, ihm zu danken und ihm trotz deiner Umstände zu loben, dann hat es eine unglaubliche Kraft. Auch wenn du es vielleicht noch nicht immer direkt spürst oder siehst. Die sind auch gelaufen und haben nicht gesehen, was im hinter dem Gebirge passiert. Und stellen wir uns nochmal diese Lobpreiser vor, die da ganz vorne waren und sangen, deine Güte wird ewiglich. Ja, aber sie sangen nicht nur, hilf uns, sondern sie sangen eine Wahrheit über sich und das ganze Volk aus. Sie stellten sich auf Gottes Zusagen. Sie haben nicht gesehen, was auf der anderen Seite schon passiert. Sie kamen an und Überraschung. Ja. Tatsächlich nutzen wir die Strategie des Lobpreises und dieses aktive Ja, das ist nochmal ein mehr wie ein Lobpreis, oft zu wenig. Wenn wir gerade frisch in die Krise reinkommen, ja, dann denken wir oft nicht daran, Gott zu danken und seine Güte zu preisen in dem Moment. Wir hängen an unseren Umständen und sehen vielleicht nur den Riesen oder nur den Berg. Aber diese Geschichte erinnert uns daran, dass wir im Glauben an die Front gehen und Gott damit und um Gott damit zu preisen. Die Heilige Schrift ist unsere Zusage. Wir dürfen uns auf diese Geschichte und auf diese Wahrheiten stellen. Nochmals zurück zu uns beiden. ich konnte vieles von diesen Dingen hier nur darum umsetzen, weil ich gute Berater und Seelsorger an meiner Seite hatte. Menschen, die mich auf diesem Weg begleiteten und auch anleiteten. Oder wie meine Freundin Birgit mit mir auf der Knie war. Wir dürfen uns Hilfe holen. Wir müssen nicht alles selbst wissen, sondern wir brauchen auch Unterstützung. Zum Abschluss, vielleicht so eine kleine Zusammenfassung, ja. Wir dürfen also lernen, mit den richtigen Waffen zu kämpfen. Lobpreis vor dem Sieg, auf den Knien, im Gebet, Gott vertrauen. Und Gott vertrauen hilft uns, also das, es hilft uns, wenn wir bei dem allem Wahrheiten aussprechen und uns darauf stellen. Also Bibelverse auswendig lernen, ist eine ganz gute Kampfstrategie, ja, sich auf diese Wahrheiten stellen. Und auf dieses Wahrheitenstellen kenne ich eine Geschichte von einer Frau, die war auch in einer Krise, ich weiß nicht mehr in welcher, aber ich weiß noch, sie stellte sich beim Kochen immer auf die Bibel. Sie stellte sich auf die Wahrheit und kochte in ihrer Situation. Und ich empfehle auch, ja, Wahrheiten, die für dich gerade wichtig sind, auf ein Blatt zu schreiben und sich ruhig mal da drauf zu stellen und dann zu loben und zu preisen. Ja. Ein Vers, der erinnert mich auch immer an Martha Maria, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das begleitet uns beide. Das ist eine Wahrheit, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Jetzt darf ich vielleicht mal ein Blatt. Ich habe hier ein paar Sachen, die könnt ihr, ja, ein paar Sachen könnt ihr auch später einfach lesen, was für mich wertvolle Bibelstellen waren. Das ganz unten habe ich nur Herzle dran gemacht, weil es nicht mehr da drauf gepasst hat, aber ich es so wichtig finde, damit man es nicht übersieht. Was für mich auch sehr wichtig war, war Musik. Und das ist ja auch was von der Gemeinschaft Emmanuel. Für euch alle, Musik ist was ganz Wichtiges, was uns trägt. Und ein Lied war, der Herr ist mein Hirte, nichts fehlt mir. Tatsächlich auch aus dem Gebetshaus von Johannes Hartl. Und ich möchte euch zum Abschluss dieses Lied auch vorspielen. Es hat mich persönlich sehr getragen. Und es ist mehr als nur Lobpreis. Es ist dieses aktive Mitwirken, von dem ich gesprochen habe. Es spricht Wahrheiten aus. Es beinhaltet ein konkretes Ja zu dem, was ist. Und ein Ja, ich vertraue dir, Gott. Dieses Lied hat mich getragen, durchgetragen. Diese Krise, unsere Krise, durften wir ja, Gott sei Dank, wie ihr wisst, hinter uns lassen. Und wir sind sozusagen siegreich durch diesen Angriff auch des Widersachers durchgegangen, mit Gottes Hilfe. Und ein Baustein war ganz bestimmt dieses Lied da dazu.
Mein Hirte, nichts fehlt mir, nichts fehlt mir bei dir. Erfüllt meinen Kelch mit Genüge, nichts fehlt mir bei dir. Und
mein Hirte, nichts fehlt mir. wissen gut. Du weißt, was du willst und du weißt, was du tust. Alle deine Wege sind gut. Du weißt, was du willst und du weißt, was du tust. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken am Morgen gebe ich dir mein Ja. Heute neu mein Ja. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken am Morgen gebe ich dir mein Ja. Heute neu mein Ja. Denn gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht. Doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier. Ich vertraue dir einmal mehr. Gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht. Doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt und Hier. Ich vertraue dir einmal mehr.
Ein letztes Wort von meiner Seite. Ich habe noch was gefunden von Johannes Hartl aus einer E-Mail, der schreibt so Montagsimpulse und das möchte ich unbedingt noch hinten ransetzen. Wenn ein Gebet nicht erhört wurde, bedeutet das nicht, dass du zu wenig geglaubt hast, dass du etwas falsch gemacht hast. Es bedeutet nicht, dass es Gott egal ist. Wenn ein Gebet nicht erhört wurde, bedeutet es nicht, dass es Gott nicht gibt, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Wenn ein Gebet nicht erhört wurde, dann kann es einfach bedeuten, dass die Zeit noch nicht reif ist, dass wir nicht alles verstehen und nicht alles kontrollieren können. Dass Gott etwas Besseres für dich hat als das, worum du betest. Es kann bedeuten, dass Gott dir zumutet, mit unerfülltem Wunsch zu leben. Dass es um liebendes Vertrauen geht, gerade da, wo wir nicht alles verstehen. Und da sage ich jetzt so, Chapeau, ja? Ich brauche eine ganze Stunde, um das auszudrücken, was Johannes Hartl halt in wenigen Zeilen ausdrückt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus